ich war heute Morgen in Eschweiler und habe dort gepredigt und danach gab es noch eine Gemeindestunde mit viel Frage- und Antwortsituation. Und dann waren wir irgendwie, wann waren wir zu Hause? Viertel nach fünf oder so. Und dann habe ich noch mal ein bisschen geguckt, was ich heute Abend predige. Dann habe ich gestern auch schon mal ein bisschen drüber nachgedacht. Aber ich greife mal auf was zurück, was ich schon mal gepredigt habe, aber was mit dem zusammenhängt, was ich heute Morgen in Eschweiler erzählt habe. Und zwar geht es darum, dass wir als Christen dazu berufen sind, aus den Verheißungen, aus den Zusprüchen Gottes herauszuleben. Nicht aus unserem Gutdünken oder was wir toll finden oder was uns so gefällt, sondern was Gott uns zuspricht. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Das fängt schon an damit, dass er uns zuspricht. Ich will dich als mein Kind haben. Ich möchte gerne, dass du durch Jesus Christus in die Gemeinschaft mit mir kommst. Und dieser Zuspruch, dass er uns unsere Sünden vergibt, dass er uns unsere Schuld vergibt, dieser Zuspruch, der muss im Glauben ergriffen werden. Das ist schön, wenn Gott uns das sagt. Wenn wir da aber nichts mitmachen, hilft uns das überhaupt nicht. Also ich stelle mal die These in den Raum, Christsein ohne aus den Verheißungen Gottes herauszuleben, ist eigentlich gar kein richtiges Christsein. Ist irgendwie religiös oder so, aber es ist kein richtiges Christsein. Deswegen ist es so wichtig, was Gott uns zuspricht. Ja, Verheißungen haben auch immer diesen Aspekt von unserem Anteil und von unserer Verantwortung, aber auch der Bereitschaft, diesen Zuspruch zuzulassen. Okay? Ich würde gerne vorher beten und dann fange ich mit einer kleinen Geschichte an. Vater, ich möchte danken dafür, dass du in unserer Mitte bist durch deinen guten Heiligen Geist. Ich möchte danken dafür, dass wir damit rechnen können, dass du uns ein Wort gibst, was uns wirklich Leben schenkt. Denn dein Wort ist einfach lebensspendend und dafür möchte ich dir danken. So, ja, berühre einfach jeden im Herzen und im Geist. Amen. Mama und Papa sitzen zusammen an einem Tisch. Die essen zusammen. Und der kleine Junge sitzt auch am Tisch. Der Mann möchte der Frau ein Geschenk machen. Und zwar möchte er sie zum Essen einladen. Aber er weiß nicht so genau, er will das eigentlich so im 1-zu-1-Gespräch machen. Jetzt ist das Kind dabei. Irgendwie fällt dem Kind Essen runter oder irgendwas fällt dem Kind unter den Tisch. Und das Kind krabbelt unter den Tisch, um das aufzuheben, was da liegt. Dann sagt der Vater, ich möchte dich gerne zum Essen einladen. Und das Kind kommt wieder hoch und freut sich total, weil es glaubt, es ist zum Essen eingeladen worden. Ja? So, wenn wir über Verheißung reden, das ist ja mein Thema, aus Verheißung leben. Wenn wir über das Thema Verheißung reden, dann ist es ja manchmal so, dass es Zusprüche gibt, die gelten uns gar nicht. Genauso wie dieses Versprechen, mit jemandem essen zu gehen, dem Kind gar nicht gegolten hat, das hat der Frau gegolten. Aber das Kind, das hat das so genommen, als wäre das für sich. So, ich stelle mir vor, in der Familie ist das so, dass man dem Kind sagt, ja, du darfst natürlich darfst du ja dann auch dabei sein und das Kind genießt sozusagen oder es profitiert von dem Versprechen, was der Mann der Frau gegeben hat. So ist es oft bei uns mit Jesus. Und ich glaube, manchmal gibt es Verheißungen in der Bibel, die sind an das Volk der Juden gerichtet und wir dürfen davon profitieren. Eigentlich hat Gott das den Juden gesagt. Wir stehen auf und denken, ach, Gott meint uns und vergreifen uns an einer Verheißung für das Volk Israel. Und nehmen es für uns. Manchmal darf man das. Und wir werden ein bisschen versuchen, heute einen Text zu nehmen, wo wir darüber nachdenken, für wen ist denn das? Dürfen wir das nehmen für uns? Dürfen wir das als Zuspruch, als Ermutigung, als Verheißung für uns nehmen? Ja? Und da gucken wir mal in folgende Sache. Ich glaube, dass wenn man nicht aus Verheißung lebt, damit fange ich mal an mit dem negativen Denken, wenn man nicht aus Verheißung lebt, dann fehlt eine bestimmte Kraft der Offenbarung. Also, was will ich damit sagen, was die Claire gerade erzählt hat mit dieser Ausrichtung. Ich musste sofort an einen Magnet denken und an Metallspäne, die sich diesem Kraftfeld ausrichten. Ja? Und ich habe so gedacht, so ist das, wenn die Kraft Gottes kommt, dann ist es gut, wenn man sich ausrichtet. Und die Kraft Gottes, die kann so stark sein, dass da so eine richtige Konzentration auf ihn geschieht. Und dazu braucht es aber dieses Bewusstseins, dass Gott sich offenbaren will, dass Gott ein Gott der Offenbarung ist. Also ohne Verheißung für dich oder auch für die Gemeinde fehlt die Kraft der Offenbarung. Es gibt auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit, denn Gott spricht uns was Positives zu. Wenn wir in die Zukunft schauen und hören von ihm, was er vorhat, dann will er damit Hoffnung in uns bringen, eine Erwartungshaltung steigern. Wenn wir ohne Verheißung leben, dann leben wir auch ohne Erwartung an ihn. Also wir rechnen nicht damit, dass Gott irgendwie was tut. Ne? Selbst wenn er jetzt irgendwie was gesagt hat, wenn wir dem keinen Glauben schenken, dann leben wir ohne eine Erwartung. Und wir sind auch nicht orientiert, denn Gottes Verheißungen geben uns auch Orientierung, wie dieser Magnet, der die Späne so ausrichtet, dieses Kraftfeld. Und schlussendlich sind wir ziellos. Denn Verheißungen haben auch immer diese Absicht, uns zum Ziel zu bringen, in die Gemeinschaft mit Gott. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns eine etwas längere Textstelle an aus dem Jesaja Buch 1-14a. Wir lesen. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und singe, du Kinderlose, denn du, die du alleine bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter und spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schweren Zeiten zurückdenken, in der du als Witwe allein dastandest. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Jerusalem, du bist wie eine verstoßene Frau, die tief enttäuscht ist, weil ihr Mann, der sie als junge Frau liebte, sie verlassen hat. Doch der Herr ruft dich zurück zu sich und er sagt zu dir, nur für kurze Zeit habe ich dich verlassen, ich will dich wieder zu mir holen, denn ich liebe dich immer noch. Im Zorn habe ich mich für einen Augenblick von dir zurückgezogen, doch ich habe Erbarmen mit dir und meine Liebe wird nie mehr aufhören. Das verspreche ich, der Herr, dein Erlöser. Nie mehr wird die ganze Erde überschwemmt werden. Und heute schwöre ich, ich bin nicht mehr zornig auf dich, Jerusalem. Nie mehr werde ich dir drohen. Berge mögen einstürzen und Hügel mögen wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. So spricht der Herr, Jerusalem, du leidgeprüfte Stadt, vom Sturm gepeitscht, von Keim getröstet, ich will dich wieder aufbauen. Dein Fundament lege ich aus Saphiren, festgemauert mit bestem Mörtel. Für die Brüstung deiner Mauern verwende ich Rubine und für die Tore Kristalle. Und auch die Mauer soll aus Edelstein sein. Deine Kinder werden meine Schüler sein und ich schenke ihnen Frieden und Glück. Dann ist die Gerechtigkeit dein festes Fundament. Das ist ja ein sehr, erstmal ein langer Text und ein blumiger Text, aber die Frage, mit der ich da in diesen Text reingegangen bin, ist, wer ist gemeint? Wer ist gemeint mit diesem Text? Für wen ist dieser Text? Und wenn wir dann mal schauen, ist er mehr an eine Gruppe gerichtet oder an wen richtet sich dieser Text? Er ist ja sehr bildhaft belastet oder beladen. Und dann stellt sich die Frage, darf man den einfach so für sich nehmen? Ja, steht schließlich in der Bibel, ist meins. So, ne? Das ist die Frage, mit der ich da herangehe. Und das hängt nicht unwesentlich davon ab, wie man diesen Text versteht, ob er denn und wie er zu mir spricht. Ja? Ich finde das ganz wichtig, dass man sich eben nicht mit fremden Verheißungen, mit fremden Versprechungen schmückt. So, an wen ist dieser Text gerichtet? Dieser Text erscheint erstmal an Menschen gerichtet zu sein, die konkrete Probleme haben. Eine Frau, die keine Kinder gekriegt hat. Jemand, der in seiner Jugend missbraucht worden ist. Niedergeschlagenheit ist da die Rede von. Dann plötzlich ist von einer Stadt die Rede und so weiter. Also wir müssen mal genau gucken, was ist denn da jetzt eigentlich gemeint. Wenn man diesen Text nur einmal liest, dann denkt man, ja gut, verstehe jetzt nicht alles, aber wird schon. Ja? Aber es ist sehr hilfreich, wenn man einen Text nicht versteht, den zweimal zu lesen, den dreimal zu lesen, den beten zu lesen und versuchen zu verstehen, was will Gott sagen dadurch? Und wenn wir genau hinschauen in den Versen 6, 9 und 11, ich nehme hier jetzt nur den Vers 11, da steht er, den seht ihr nämlich, da sehen wir, an wen dieser Text gerichtet ist, nämlich an Jerusalem. Das ist an Jerusalem gerichtet, dieser Text. Und dieses Bild von dieser geschlagenen Frau, von diesem missbrauchten Menschen, von der kinderlosen Frau, ist projiziert auf Jerusalem. Und ja, was ist dieses Jerusalem? Ist das die Stadt Jerusalem? Ist das die Hauptstadt von Israel? Oder was ist damit gemeint? Und ich glaube, dass Jerusalem ein Synonym ist. So wie das Ganze in Bildsprache verfasst ist, glaube ich auch, dass Jerusalem für etwas steht. Jerusalem ist ein Synonym. Und wir finden das an vielen anderen Stellen, dass Jerusalem als Synonym genommen wird. Als Platzhalter, sage ich mal auf Deutsch. Ja? Jesus spricht auch über Jerusalem. Er steht vor Jerusalem und sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter die Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, Jerusalem. War das so eine schlimme Stadt? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, Jerusalem, Jerusalem? Ja, er stand vor dieser Stadt und er hat es ausgesprochen vor dieser Stadt, aber gemeint hat er scheinbar was anderes. Abwarten. Du bist viel zu schnell, Elfie, viel zu schnell. Ich habe mich erinnert, als ich, da war ich noch gar nicht hier in der Gemeinde, da haben wir uns als Jugendkreis damals sehr interessiert dafür, wo Menschen schrille missionarische Aktivitäten gemacht haben. Und dann sind wir auf einen Menschen gekommen, der hat in Amsterdam folgende Aktion gemacht. Der hat einen Trauermarsch veranstaltet, wo Leute einen Sarg getragen haben und einen Fackelzug. Und die sind durch die Stadt gegangen, waren alle schwarz angezogen, sind durch die Stadt gegangen und die Leute haben alle geguckt und was ist das denn, ein Trauermarsch, und alle waren ganz still und so weiter. Und dann sind sie zu einem Platz gekommen und haben den Sarg da abgestellt, ganz feierlich, und haben sich dann mit ihren Fackeln hingestellt. Und mit einem Mal, boom, ging der Deckel auf von dem Sarg und einer sprang raus und hat gepredigt über Amsterdam, Amsterdam, was tust du uns an? Hat sozusagen die Stadt Amsterdam mit ihren ganzen Drogen, mit ihren ganzen Prostitution und so weiter genommen, um zu sagen, dich klagen wir an. Ja, meinte der jetzt die Stadt? Oder was meinte der? Meinte der das System der Stadt? Oder was ist damit gemeint? Es war sicherlich, waren nicht die Häuser gemeint, es waren nicht die Straßen gemeint, es waren nicht die Cafés gemeint. Ja, es war nicht das gemeint, was die Stadt als Stadt ausmacht, sondern mehr, welche Werte da lebten, welche Inhalte da gelebt worden sind. Und so redet Jesus über Jerusalem, Jerusalem, und er meint eigentlich etwas anderes. Aber was meint er damit? Wenn wir andere Stellen sehen, dann stellt man fest, dass dieser Begriff Jerusalem ein Synonym oder ein Stellvertreter ist für das Judentum. Oder auch für das alte Bundesvolk. Jerusalem heißt ja eigentlich die Stadt Gottes. Und man kann also dann sagen, es ist nicht die Stadt als Stadt gemeint, sondern es ist das alttestamentarische Bundesvolk gemeint. Die Juden haben ihre Propheten getötet und umgebracht, wie es da heißt. Ja, die Juden wollte Jesus sammeln, wie seine Kinder, aber sie haben nicht gewollt. Es geht um das alte testamentarische Bundesvolk. Gut, wir haben also jetzt geklärt, das ist eine Verheißung an die Juden. Okay, gut, dann können wir zuklappen und können gehen, weil es ist nicht für uns. Oder? Oder? Ist es für uns? Wie gesagt, ich finde es wichtig, das wirklich zu hinterfragen. Ja. Es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass es eine Kontinuität vom Alten zum Neuen Testament gibt, gerade was den Bundesgedanken anbetrifft. Ein kontinuierliches Muster vom alttestamentarischen Bundesvolk zum neutestamentarischen Bundesvolk, nämlich der Gemeinde. Und das könnte vielleicht doch eine Übertragung möglich sein. Ich wollte euch sammeln, versammeln, Versammlung. Das ist das, was auch ein Begriff Ekklesia, ein Begriff für Gemeinde ist, Versammlung. Jetzt gehen wir mal weiter in der Bibel und gucken mal in die Offenbarung. Da wird auch über Jerusalem gesprochen. Und da wird Jerusalem ähnlich blumig beschrieben wie in diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Die goldene Stadt, alles, ne, Bürgersteige aus Gold, alles aus Gold. So. Und Gerd sagt gerne, boah, das Haus hinten links da mit dem Pool, das ist dann meins. Ich glaube, es geht überhaupt nicht um eine Stadt. Wir werden nicht in einer Stadt sein. Wir werden in einem Zustand sein. Jerusalem ist ein Synonym. Das, was der Johannes sagt in Offenbarung 21, Vers 2, da heißt es nämlich, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereit wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Dieses Synonym war wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen. Die Gemeinde wird in der Bibel beschrieben als die Braut Christi, die auf dieser Erde, wie sie zurzeit ist, vorbereitet wird. Wir werden in unserer Beziehung zu Jesus immer mehr verändert. Wir werden auch als Gemeinschaft immer mehr verändert und zubereitet von Gott, vorausgesetzt, wir geben uns dem hin. Und er sagt, ich will hinterher eine Braut mir zubereiten, ohne Flecken und Runzeln. Und dann kommt es zu diesem Hochzeitsmahl, wenn Jesus wiederkommt, von dem er selber spricht in den Himmelsgleichnissen. Da sagt er, da wird es dieses Hochzeitsmahl geben und ich will, dass so viele wie möglich an dieser Party teilnehmen. So viele wie möglich. Und manche lassen sich abholen und dann sagt er, komm, ist egal, geht an die Hecken und Zäune und holt, wen ihr kriegen könnt. Ich will mit die Party mit so vielen wie möglich machen. Und das ist einfach Gottes Herz, er möchte so viele Menschen wie möglich in seiner Gemeinschaft haben. Und wir können dann sagen, ja, wenn Jerusalem so ist wie eine Braut, die dem Bräutigam Jesus zugeführt wird, wenn dieses Synonym das ist, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir als Gemeinde gemeint sind. Dann könnte diese Verheißung tatsächlich für uns sein. Und ich bin überzeugt davon, sie ist für uns. Genauso wie sie für das Volk der Juden ist. So, wenn sie denn für uns ist, dann wollen wir noch mal gucken, was das so bedeutet. Also, wie gesagt, ich glaube, es ist auch die Gemeinde Jesu. Also, wir dürfen diesen Text dann auf uns beziehen. Und wenn man denn auch noch mal überlegt, das ist jetzt Jesaja 54 gewesen, wenn ihr das noch in Erinnerung habt, Jesaja 54. Jesaja 53 beschreibt die Passion und den Leidensweg des Messias. Da wird der Leidensweg von Jesus beschrieben. Und wir alle glauben, Jesus ist für die Sünde der ganzen Welt gestorben, für jeden einzelnen Menschen, für jede einzelne Sünde und nicht nur für ein einmalig auserwähltes Volk. Da sind wir uns ja irgendwie einig, deswegen sind wir auch Gemeinde Jesu Christi. Also auch wenn man davon ausgeht, in welchem Kontext dieser Text verfasst worden ist, wo es auch um den Messias geht, den Erretter der Welt, dann sind wir tatsächlich gemeint und müssen vielleicht sogar diesen Text auf uns anwenden. Ja, ich glaube sogar, wir müssen es. Es ist nicht eine Frage, ob wir es wollen oder dürfen, sondern ich glaube, es ist angesagt, sich diesen Text zu eigen zu machen. Und dann lass uns doch nochmal diesen Text angucken. Ich gehe nochmal zurück und gehe nochmal an den Anfang. Sei fröhlich, du Unfruchtbare, wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und singe, du Kinderlose. Denn du, die du alleine bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Und ich habe so überlegt, ist das jetzt nur für die ledigen Frauen gedacht, die keine Kinder gekriegt haben? Ist das ein Wort an die ledigen Frauen? Mir ist was eingefallen. Die Maria, die hat eine Begegnung mit dem Heiligen Geist gehabt, wo sie noch keinen Mann hatte. Und daraus ist Jesus hervorgekommen. Und ich habe so an die Maria gedacht. Ich weiß nicht warum. Ich habe an die Maria gedacht. Und da heißt es, du wirst mehr Kinder haben. Gut, sie war hinterher verheiratet, alles gut, schön. Ich will das Bild nicht übertreiben. Aber wenn ich das beziehe auf uns als Gemeinde, als die, die Jesus nachfolgen, dann ist das tatsächlich so, dass es geistlich gemeint ist, dass es um geistliche Kinder geht. Dass es um Menschen geht, die wir zu Gott führen dürfen. Warum? Weil er das in uns bewirkt. Er als Geist Gottes bewirkt das in uns, dass wir in der Lage sind, etwas zu zeugen. Sozusagen, es wird in der Gemeinschaft zwischen Mensch und Heiligem Geist wird etwas gezeugt. Wie bei der Maria. Ich weiß nicht, warum ich an Maria gedacht habe. Irgendwie kam mir das so in den Sinn. Das ist mal das Erste, was ich sagen will. Das Zweite ist, spann die Zeltdecken weiter und spare nicht. Verlängere die Seile und schlage die Pflöcke fest ein. Wir haben diese Bibelstelle schon mal als ein sehr klares Reden Gottes für uns als Gemeinde gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer das aufgebracht hat, wann das aufgebracht worden ist. Es ist viele Jahre her, ich möchte das mal wiederbeleben. Weil ich glaube, wir sind genau in dieser Epoche. Macht eure Zeltplane weit. Spannt die Zeltstricke weit. Schlagt die Pflöcke tief ein. Und ich habe so gedacht, wir haben jetzt angefangen zu überlegen, dass wir Standorte haben. Oberhausen, Reken, Bottrop, Dorsten. Gott hat gesagt, spannt euer Zelt weit. Und ich weiß nicht, ob das das Ende der Fahnenstange ist. Vielleicht müssen wir nochmal nachlegen und nochmal weiterspannen irgendwann. Keine Ahnung, wenn es angesagt ist. Fakt ist auf jeden Fall, dieses Zelt ist ein Schutzraum für Menschen. Das ist ein Raum, der getragen wird durch diese Seile. Und diese Pflöcke sind im Prinzip die Haltepunkte dieser Seile. Die Seile sind eigentlich ein Bild für, wie soll ich das mal sagen, die sind ein Bild für die Erwartungshaltung, dass Gott Größeres tut. Und vielleicht Strukturerweiterung. Ja, wir müssen unsere Struktur ändern, wir müssen uns anders aufstellen, weil Gott einfach mehr Menschen erreichen will. Und diese Pflöcke, das sind im Prinzip die Werte, das sind die Grundlagen unseres Glaubens. Und die sollen wir tief in die Erde schlagen, weil daran hängt alles. Wenn wir da keine Pflöcke drin haben oder die stecken da so locker im Boden, dann nützt es nicht, die Zeltplane weit zu machen. Dann kommt ein Wind und das ganze Ding fliegt weg. Deswegen müssen die Pflöcke tief eingeschlagen werden. Und das sind unsere Werte, das sind unsere Glaubensüberzeugungen. Ein Bild darauf. Und dann wirst du dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Ist das eine Verheißung für uns als Gemeinde? Ich glaube ja. Ich will das nehmen als Verheißung für uns als Gemeinde. Ja, deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen. Es bleibt nicht bei diesem Zelt. Es geht auch tatsächlich um Mission. Und dann kommt es zu zerfallenen Städten. Die werden neu besiedelt. Altes Trümmer wird wieder aufgebaut. Das ist etwas, was Gott uns verheißt, was wir als Gemeinde tun werden. Wir werden geistlich abgebrochene Situationen wieder aufbauen. Wir werden, in dem Zusammenhang denke ich mal so an den Ellerbruch. Es gibt bestimmt andere Bereiche, wo Menschen einfach sehr, sehr niedergeschlagen sind. Und diese Betrachtung, die dann da auch in dem Text vorkommt, von wegen in der Jugend misshandelt und so weiter, das hat ja Menschen auch tatsächlich, ist ja Menschen widerfahren. Und Gott spricht hinein, ihr werdet da hineingehen und ihr werdet diese Städte, zerfallenen Städte, neu besiedeln. An anderen Stellen heißt es, dass ihr die Trümmer wieder aufbauen werdet. Ja. Verheißung. Wir leben aus Verheißungen. Gott spricht uns als Gemeinde zu, dass er uns dazu gebrauchen will, alte Trümmerstätten wieder aufzubauen. Er will uns dazu ermutigen zu sagen, erwartet viel, macht eure Erwartungshaltung weit und schlagt eure Glaubensgrundlagen richtig fest in den Boden. Ändert eure Strukturen, wo es notwendig ist, aber schafft Raum in euren Herzen, schafft Raum in eurem Denken, schafft Raum in eurem Verhalten für Menschen, die dazukommen sollen. Okay, ich gehe mal durch den Text ganz kurz durch und dann liste ich nochmal auf, was ich das so als Auslegungspunkte zusammenführe. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schweren Zeiten zurückdenken, in der du als Witwe alleine dastandst. Denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt Herr, der allmächtige Gott, ist der heilige Gott Israels und der Gemeinde, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Es kann durchaus sein, dass man sich vorkommt, und es gibt ja in der Tat Gemeinden, die kommen sich vor wie rumgeschubst. Wie vom Teufel rumgeschubst, sag ich mal. Und Gott spricht jeder Gemeinde zu, jedem Menschen zu, der rumgeschubst wurde, jeder Gemeinde zu, ich bin der allmächtige Gott und du wirst nicht mehr gedemütigt werden, du wirst nicht mehr beschämt werden, weil ich bei dir bin, ich dich zu mir ziehe. Und dann geht es darum, dass Gott eine Zeit lang einfach auch weg war, weil er sich geärgert hat und dann sagt, aber ich liebe dich doch, ich will dich wieder zu mir hinziehen, ich bin doch dein Erlöser. Ja? Und schließlich habe ich einen Schwur gegeben, ich will nicht mehr die Erde vernichten, sondern ich bin nicht mehr zornig auf dich, ich will dir nicht mehr drohen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl von Gottes Ferne kennt. Manchmal hat man ja diesen Eindruck, Gott ist irgendwie, irgendwas stimmt nicht, der scheint so weit weg zu sein. Wir wissen vom Glauben her, von der Schrift her, der ist immer bei uns. Das hat Jesus verheißen. Ich bin immer bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber wir fühlen das nicht. Es fühlt sich so weit weg an. Ich kriege so keinen Draht zu ihm. Und zwar, kennt ihr das? Aber Gott sagt, ich will dich wieder nahe bei mir haben. Vielleicht habe ich mich einen Moment mal zurückgezogen, aber jetzt bin ich da. Ich bin da. Und mein Versprechen an dich, meine Verheißung an dich ist, ich werde dich nicht mehr verlassen, ich werde dir nicht mehr drohen. Berge mögen einstürzen, Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir, die wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich dir, der Herr, der dich liebt. Und so spricht der Herr, Jerusalem, du leidgeprüfte Stadt, von Sturm gepeitscht, von keinem getröstet. Ich will dich wieder aufbauen. Jetzt werde ich mal persönlich. Wenn es jemanden gibt hier, der sich fühlt wie eine leidgeprüfte Stadt, vom Sturm gepeitscht, von keinem getröstet, Gott will dich wieder aufbauen. Also es ist nicht nur ein Wort an die Gemeinde, es ist auch ein persönliches Wort. Gott will Heilung hineinschenken in Situationen, die da auch beschrieben sind als ein Beispiel, wie Kinderlosigkeit, wie Missbrauch in der Jugend. Da will Gott reinsprechen und mit seinem Wort Heilung hineingeben. O Herr, sprich nur ein Wort und dann kommt Gesundung, angefangen mit der Seele und warum auch nicht körperlich. Und dann wird beschrieben, wie er diese Stadt neu aufbaut. Das müsst ihr nochmal lesen hier. Schön mit Saphiren, gemauert mit Mörtel, die Brüstung, ne, mit Rubinen und tollen Kristallen und Edelsteinen. Natürlich eine blumige Sprache. Wer nichts für Edelsteine übrig hat, der ist da jetzt nicht angesprochen von. Aber das soll zum Ausdruck bringen, dass Gott es wertvoll macht, werthaltig macht. Und deine Kinder werden meine Schüler sein und ich schenke ihnen Frieden und Glück. Und dann ist die Gerechtigkeit dein festes Fundament. Jetzt gehe ich mal zurück in die Sache, die der Text uns sagt. Wir sollen deswegen fröhlich sein, jubeln und singen, sollen das Zelt vergrößern, investieren und nicht sparen, unsere Seile verlängern, ein Bild für Strukturanpassung. Das Zelt vergrößern ist ein Bild für Vision, für Erwartung, für Glaube, für Schutz. Ja? Die Pflöcke einschlagen als Bild für Werte und Ziele und keine Angst haben. Und warum? Weil wir diesem guten Gott glauben, weil wir ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen gibt uns die Kraft dazu, diese Dinge auch tatsächlich zu tun. Und nicht nur, weil wir sie müssen, sondern weil wir sie wollen. Weil wir sie wollen. Welche Verheißungen gelten uns denn dann? Ich fasse das auch nochmal zusammen. Das, was unmöglich erscheint, bei Gott ist das möglich. Und vielleicht denkst du dir, die oder die Nummer bei mir oder das in der Gemeindesituation. Das ist so manifest, das ist so stark, das ist so. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der kann alles verändern zum Positiven. Alleinsein ist auch nicht unsere Bestimmung. Selbst die Frau, die da beschrieben wird, die selbst keine Kinder kriegen kann, soll mehr Kinder kriegen als die einen Mann hat. Ja, wie soll das denn funktionieren? Einfach durch viel Gemeinschaft und geistliche Investition in eine nachfolgende Generation. Das geht um geistliche, es geht auch um menschliche Kinder. Wachstum und Ausdehnung wird hier gesagt. Wenn wir die Flöcke weit spannen sollen, die Zeltplane weit spannen sollen, dann sollen wir an Wachstum denken, dann sollen wir über Ausdehnung nachdenken. Und ich kann mich erinnern, der Eckbert hat mal eine Predigt gemacht über, ich will dich segnen und dich reichlich mehren. Und wir reden viel über dieses Segnen. Ja, wir haben es sogar im Gemeindemotto. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Aber das Mehren, dass Gott uns vermehren will, das fällt manchmal so ein bisschen hinten runter. Das gehört aber zusammen. Gott möchte uns segnen und möchte uns reichlich mehren. Ich habe heute Morgen in Eschweiler ein bisschen die Gemeindegeschichte bemüht. Und da ja auch einige hier sind, die nicht so lange hier dabei sind und auch Gäste da sind, sei einfach mal gesagt, dass diese Gemeinde ja fußt fußt auf einer Prophetie von einer Frau, der Schwiegermutter von Rita. Die hat von Gott in den 70er Jahren empfangen, dass Gott zu ihr gesagt hat, ich will diese Gemeinde segnen, ich will, dass sie ein großes Haus bekommt und dass sie wächst, dass sich alle wundern werden. Es ist das Gleiche, was in dieser Bibelstelle steht. Ich will dich segnen und will dich reichlich mehren, nur mit anderen Worten. Und wir durften ein Stück weit schon sowas erleben. Ja, wir haben ein großes Haus mittlerweile. Sie hat wahrscheinlich nicht erwartet, weil damals sollte nur da das Bahnhofscafé genommen werden. Man hatte schon den Glauben für, wenn wir nicht nur 13 oder 14 sind, sondern vielleicht 60 oder 70, dann ist das schon expansives Wachstum. Bei Gott geht immer noch eine Schippe mehr drauf. Der will uns reichlich mehren. Ich möchte uns ermutigen, dazu diesen Glauben zu haben, dass wir hier 2, 3 Gottesdienste haben können, volles Haus, weil Gott es will. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir die richtigen Strategien haben oder sowas, sondern weil Gott Menschen zu sich zieht durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und dann dürfen wir da rein investieren. Aber dazu müssen wir halt unsere Erwartungshaltung weit machen. Wir müssen unsere Pflöcke weit spannen und tief einschlagen. Die Seile weit spannen. Und schlechte Voraussetzungen sind für Gott niemals ein Hindernis. Noch nie gewesen. Ja, also wenn da ganz schlechte Jugend da war, ist kein Thema bei Gott. Da kann der drauf aufbauen. Der macht aus, jetzt hätte ich fast was gesagt. Der kann aus dem Schlimmsten das Beste machen. Ja, die Ruhrgebietler wissen, was ich sagen wollte. Diese Abwesenheitsgefühle, von denen ich gesprochen habe, die Weichen, Gott sagt uns, die Weichen einer neuen Begegnung mit Gott. Dieses Gefühl, ach, Gott ist nicht da und so, und jetzt hat er mich verlassen oder so. Diese Gefühle sollen weichen, das ist eine Verheißung von ihm. Er möchte sich wieder kundtun, er möchte sich wieder neu offenbaren, er möchte eine neue Frische geben. Es gilt seine unerschütterliche Liebe und sein Friedensbund. Das ist alles versprochen, das steckt alles in diesem Text drin. Und er gründet und er baut neu auf. Die Bibelstelle lassen wir jetzt mal weg. Oh, vielleicht sag ich doch, was da steht. Da steht, die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. In ihm ist der gesamte Bau zusammengefügt, ja, wie ein heiliger Tempel für den Herrn. Und so sind wir alle eingemauert in dieses Bauwerk. So, und Gott fängt an, dieses Bauwerk aufzubauen. Auf seiner Grundlage, auf ihm wird Gemeinde gebaut. Und er gründet, hat gegründet durch Christus und er baut auf darauf. Durch uns, die lebendigen Steine. Was ist jetzt sozusagen nötig, dass wir tun? Verheißungen brauchen immer eine Reaktion. Wenn Gott etwas verspricht, dann ist das so wie, der legt dir da ein Paket unter den Tannenbaum. Wir sind ja bald wieder bei Weihnachten. Und da ist in der Tat was drin. Manchmal ist man überrascht, manchmal hat das vorher gesagt, da ist das und das drin. Du musst es nur aufmachen, du musst es nur rausholen, du musst es nur anwenden. Und wir sind so komisch und lassen die Klamotten da unter dem Baum liegen. Die sind schon in unserer Wohnung, die sind schon in unserem Zugriffsbereich. Wir könnten sie nehmen, aber aus irgendwelchen Gründen nehmen wir sie nicht. Vielleicht denken wir, vielleicht ist nicht das drin, was versprochen worden ist. Vielleicht denken wir, oh nee, das bin ich nicht wert, dass ich dieses Geschenk annehme. Das kann ich gar nicht machen. Oder vielleicht denken wir, weiß ich nicht, mal später. Oder ich weiß nicht, was wir denken. Fakt ist auf jeden Fall, dass Verheißungen sind wie Geschenke von Gott an uns, die wir auspacken müssen. Und wie packen wir Geschenke Gottes aus? Indem wir sie glaubensvoll annehmen. Indem wir davon ausgehen, dass Gott tut, was er sagt. Dass er hält, was er verspricht. Und zwar immer. Und so können wir diese Geschenke auspacken. So können wir Geschenke der Befreiung auspacken, Geschenke der Heilung auspacken, Geschenke der Liebeszuwendung, der Anerkennung. Das ist da alles drin in diesen Geschenken. Das ist ein so reich gedeckter Tisch bei Gott. Mit Verheißungen, mit Zusprüchen. Und lest die Bibel mal bitte im Hinblick auf die Verheißungen und die Versprechungen, die Gott euch macht. Und dann wischt die nicht einfach so vom Tisch, sondern nehmt die ernst. Da möchte ich euch echt zu ermutigen. Und ich glaube, wenn wir das anfangen zu tun, persönlich, jeder einzeln, und wir als Gemeinde, wir werden ein extrem anderes Bild von Gott, dem Geber aller Gaben, bekommen. Von seiner wunderbaren, herrlichen Art und Weise, uns beschenken zu wollen. Wir werden ihn viel mehr lieben können, wir werden ihn viel mehr loben können, wir werden viel begeisterter sein von ihm und wir werden sowas von profitieren davon. Und wir werden nicht profitieren um unseren Willen, sondern wir werden profitieren um des Auftrags willen, zu dem wir da sind. Wir werden selber ganz viel Genuss davon haben, aber ganz viele Menschen um uns herum werden auch Genuss davon haben. Die werden auch davon profitieren, wenn wir uns beschenken lassen und sind bereit, die Liebe Gottes weiterzugeben in der gleichen Art und Weise, wie wir beschenkt worden sind, dann hat unser Umfeld was davon. Und das ist Gottes Absicht und das ist sein Ruf. Also, glaubt den Versprechungen Gottes. Lasst uns mal das, was wir jetzt heute gelesen haben, für uns persönlich nehmen. Auch in unsere derzeitige Gemeindesituation wollte ich das hineinsprechen, dass wir tatsächlich jetzt mal die Seile ein bisschen weiterspannen. Die ganze Sache mit den Standorten ist ja gar nicht mal so eben praktisch einfach zu machen. Da geht es darum, wie macht man, wie organisiert man das, wie macht man das ganz praktisch, wie erreicht man dann die Menschen in der Stadt und wenn dann Menschen kommen, wie kriegt man die denn integriert in die Gemeinde und was weiß ich, Fragen über Fragen. Ist alles noch nicht alles richtig klar. Wir brauchen das Gespräch mit Gott immer wieder neu. Wie sollen wir es denn machen? Und der Gebetsabend in Regen war ein Ansatz, oder die zwei, die wir bis jetzt gemacht haben, zu sagen, wir wollen einfach mal hören. Wir wollen einfach mal hören, was Gott mit uns machen möchte. Und ich wollte ein bisschen einen kleinen Anteil einer Antwort da hineinsprechen. Das will Gott tun. So sollen wir es machen. Amen.